Vor ein paar Wochen hat der Seelsorgebereich im Gottesdienst eine Fragebogenaktion gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Und das Ergebnis war, oder ein Ergebnis war, dass 90% der Personen schon länger als 10 Jahre Jesus nachfolgen. Wo sind die neuen Christen? Haben sie die Fragebogen nicht ausgefüllt oder waren die an dem Tag nicht im Gottesdienst? Es sind einige Menschen zum Glauben gekommen, aber im Großen und Ganzen besteht unsere Gemeinde eher aus langjährigen Christen. Bedeutet das, dass wir mehr evangelisieren sollen, mehr auf die Straße gehen, mehr unbekannte Menschen ansprechen, offensiver in unserem Umfeld über Jesus sprechen? Matthäus 5, Vers 13 sagt Jesus: Ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten, wie etwas, das nichts wert ist. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit es alle sehen können. Versteckt euer Licht nicht unter einem umgestülpten Gefäß. Stellt es lieber auf einen Lampenständer und lasst es für alle leuchten. Und genauso sollen eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit sie alle sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Salz muss würzen, Licht muss leuchten. Aber ist das tatsächlich so gemeint, dass wir mehr missionieren oder evangelisieren sollten, damit die Gemeinde wächst? Ich glaube nicht. Weil Jesus sonst gesagt hätte, ihr seid die Arbeiter im Salzbergwerk des Lebens und ihr seid die Lampenhersteller in der Lichtfabrik der Welt. Aber das hat er so nicht gesagt. Wir bauen kein Salz ab, wir sind Salz. Und wir stellen auch keine Lampen her, wir sind Licht. Und das ist ermutigend. Du bist etwas, bevor du etwas tust. Du bist Licht, du strahlst etwas aus. Du bist Salz, du hast Pep, du bringst Würze in deine Umgebung. Es macht einen Unterschied, ob du da bist. Ich glaube, das ist es, was Jesus mit dem Vergleich meint. Und wenn wir aus falscher Bescheidenheit oder Schüchternheit unser Licht verstecken, dann bringt das niemandem was. Oder wenn wir uns anpassen, unsere Meinung für uns behalten, wenn wir nicht das beitragen, was Gott in uns reingelegt hat, dann verlieren wir die Würze, dann verlieren wir unsere Originalität und dann werden wir langweilig. Die Menschen in unserem Umfeld beobachten uns und sie sehen, wie wir uns im Alltag verhalten, wie wir handeln, was wir ausstrahlen. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das sagt: Das, was du tust, redet so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Klar können wir einem Unbekannten in der Bahn von Jesus erzählen oder einem wildfremden Menschen auf der Straße zu Jesus führen. Aber was ist mit denen wir jeden Tag zu tun haben? Mit denen wir unser Leben teilen? Die hören nicht nur, was wir sagen. Die beobachten uns. Die beobachten, wie wir uns verhalten. Meine Arbeitskollegin hat neulich gesagt, dass sie mit uns an der Arbeit mehr Zeit verbringt als mit ihrem Ehemann. Logisch, bei 8 Stunden Arbeitstag. Das ist tatsächlich so und da lernt man sich gut kennen. Da kann man sich nicht auf Dauer verstellen oder ein Sonntagsgesicht aufsetzen. Hier wird der Glaube auf die Probe gestellt. Hier werden wir geprüft, ob wir echt sind oder nur eine fromme Maske tragen. Manchmal denken wir, wir müssten so viel für Gott tun. Wir müssten etwas leisten, damit Gott wirkt. Ich habe in Trier studiert und ich bin in der Zeit in einen christlichen Studentenkreis gegangen. Und irgendwann hatten wir die Idee, eine Evangelisationsveranstaltung anzubieten. Und wir wollten damit Menschen zu Jesus führen. Gold 94 haben wir das genannt. Und wir hatten ein halbes Jahr intensive Vorbereitung. Wir hatten super Flyer, tolle Werbung, ein super Ambiente, aufwendige Bühnengestaltung, hervorragende technische Möglichkeiten mit qualitativ hochwertigen Anspielen und einer Talkrunde. Alles war perfekt. Und dann kam der Tag X und die Türen gingen auf und ein einziger kam rein. Eine einzige Person. Der ganze Aufwand für einen einzigen, das war so krass. Wir haben das auch nicht verstanden. Wir hatten uns doch so viel Mühe gegeben. Aber was wir dabei übersehen hatten, war verrückterweise unsere eigene Attraktivität, weil wir innerhalb von 5 Jahren von 10 Leuten auf 50 Leute angewachsen sind. Das haben wir gar nicht gemerkt. Wir haben ohne Werbung, einfach nur, weil wir miteinander Leben geteilt haben, Menschen in unserer Umgebung angezogen. Wir hatten Spaß miteinander und das war sehr attraktiv. Und Gott hatte uns wirklich gesegnet. Und vermutlich hätte der unsere Großveranstaltung gar nicht gebraucht. Es gibt einen Unterschied zwischen Erfolg und Frucht. Erfolg ist das Ergebnis von dem, was wir tun. Und Frucht ist das Ergebnis von dem, was wir sind. Erfolg setzt Leistung voraus. Man hat sich angestrengt und etwas erreicht. Und manchmal geht es unbewusst oder auch bewusst darum, dass es exzellent ist, dass es möglichst perfekt ist, dass man mit dem, was man tut, etwas in der Welt erreicht, dass man ein gewisses Ansehen hat, eine gewisse Position erreicht. Es geht um den eigenen Platz. Es geht um ein Bedürfnis nach Bedeutung, nach Anerkennung. Martin Bühlmann hat auf der letzten Leiterkonferenz gesagt, dass 50% der Leiter in der Phase der Selbstfindung stecken bleiben. Aber es geht um mehr. Es geht darum, den eigenen Erfolg zurückzustellen, sich nicht mehr selbst beweisen zu müssen. Es geht darum, sich nicht nur selbst zu sehen, sondern mit anderen zusammen eine größere Vision zu entwickeln. Es geht darum, sich an andere Menschen zu verschenken. Das sind die Worte von Martin Bühlmann. Es geht um die Frucht in unserem Leben. Jesus gebraucht viele Bilder, in denen es um Wachstum und um Früchte geht. Johannes 15 sagt Jesus, Vers 5. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer bei mir bleibt, so wie ich bei ihm bleibe, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Erfolg kann man haben, wenn man die entsprechende Leistung bringt, aber bei Frucht ist es anders. Es gibt bestimmte Jahreszeiten dafür. Frucht ist nicht immer verfügbar. Sie ist eingebunden in die Prozesse des Lebens. Es beginnt mit dem Sterben im Winter. Vielleicht mit dem Sterben der eigenen Ambitionen und Möglichkeiten. Diese Winterzeit kann bei jedem anders aussehen. Dann kommt der Frühling, neue Hoffnungen und neue Träume, oft auch neue Prophetien und Verheißungen. Und dann heißt es warten, denn die Trauben wachsen nicht im Frühling. Man braucht Geduld. Im Sommer entfalten sich die Blätter, die Frucht wächst, aber sie ist noch unreif. Es macht keinen Sinn, unreife Früchte zu ernten. Manches im Leben muss reifen und das braucht Zeit. Und dann endlich im Herbst, wenn die Blätter gelb oder rot werden, wenn man schon eine Ahnung davon bekommt, dass unsere Zeit begrenzt ist, dann auf einmal ist es soweit. Die Reben hängen voller Trauben, die Frucht ist da. Das Geheimnis der Frucht liegt in der Verbundenheit mit dem Weinstock. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Als ich in die Vineyard eingetreten bin, habe ich folgende Bibelstelle bekommen. Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch, damit ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt, die bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr ihn in meinem Namen bittet. Was für eine Verheißung! Nicht du suchst dir Jesus aus, sondern er dich. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Er möchte, dass du dich auf den Weg machst, um bleibende Frucht zu bringen. Und auf dem Weg wirst du erleben, wie das, worum du bittest, sich vor deinen Augen erfüllt. Wir waren ja mit den Jugendlichen in Italien und es gab dort eine offene WLAN-Verbindung zum Telefonieren und Nachrichten schreiben. Aber diese WLAN-Verbindung, das ging nur um Mitternacht bei Vollmond an einem ganz bestimmten Platz auf dem Campingplatz, wenn man den Arm ganz weit hochgestreckt hat. Dann hatte man so einen ganz kleinen Balken. Das war schwierig. War aber nicht wirklich schlimm, weil wir hatten Karin dabei und Karin hatte ein Handy, mit dem wir telefonieren und ins Internet konnten. Karin war ein Hotspot. So nennt man das, wenn man sich in der Nähe von jemandem aufhält, der eine Verbindung ins Internet hat. Heißer Punkt heißt das, Hotspot. Und wenn ich mich in der Nähe von Karins Handy aufgehalten habe, hatte ich Empfang. Und das ist praktisch. Und ich glaube, dass Jesus uns auch als Hotspots einsetzt für unsere Umgebung. Damit, wenn die in unsere Nähe kommen, den Draht nach oben kriegen. Damit sie empfangen können. Du bist etwas, bevor du etwas tust. Ein Hotspot ist einfach nur da und der strahlt was aus. Das haben wir in Italien auf ganz unterschiedliche Weise erlebt. Zwei von uns waren so etwas wie Eisbrecher. Nach anderthalb Tagen Busfahrt und der Ankunft im staubigen und heißen Camp, das Erste, was gemacht werden musste, war eine ausgedehnte Gebetszeit. Und wir konnten beobachten, wie sich die Atmosphäre Stück für Stück verändert hat. Drei andere haben Lobpreis gemacht und die waren damit ganz starke Hotspots. Ein anderer saß verletzungsbedingt im Camp und hatte tiefe Gespräche mit denjenigen, die auf der Suche nach einer Begegnung mit Jesus waren. Eine von uns war immer da, wo gerade ein Kind eine Umarmung gebraucht hat oder ein gutes Wort. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat, die war einfach da. Die war ein Hotspot. Zwei andere haben vom Himmel hören angeboten. Ganz klassischer Hotspot. Und Gott hat sehr konkret zu Einzelnen gesprochen. Und während der ganzen Zeit hat eine große Gruppe von Menschen aus unserer Gemeinde für uns gebetet. Und wir haben sie per WhatsApp auf dem Laufenden gehalten. Und ich fand interessant, dass während der Freizeit 4 neue in den Gebetschat reingekommen sind. Als ob Gott uns ganz bewusst Gebetsverstärkung gegeben hat. Und ich möchte euch einen Ausschnitt von dem vorlesen, was wir so tagebuchähnlich geschrieben haben. Ich lasse die 18 Stunden Busfahrt weg und ich beginne mit dem zweiten Tag. Zweiter Tag, 23.28 Uhr von Susi. Bei zwei Teilnehmern haben wir den Eindruck, dass sie nicht weit von einer Entscheidung für Jesus entfernt sind. Zwei andere sind von Gott stark berührt worden und es sind viele Tränen geflossen. Es sind intensive Gespräche und das schon am zweiten Tag. Danke, Jesus. Dritter Tag, 11.04 Uhr. Bitte betet für die Themen. Das Tolle ist, dass die jüngeren Betreuer einen großen Anteil an den Themen übernommen haben und so immer mehr in Verantwortung kommen. Das macht uns Ältere stolz. 15.28 Uhr. Ihr müsst wirklich sehr gebetet haben. Es war so krass, was heute Mittag während des Themas passiert ist. Es war eine intensive Austauschrunde über Leben mit Jesus in kleinen Gruppen, die damit geendet hat, dass zwei Jugendliche spontan aus ihrem Leben erzählt haben. Anschließend hat ein Teilnehmer, von dem wir es nicht gedacht hätten, sein Leben Jesus gegeben. Ein anderer hat jetzt schon zweimal gesagt, dass er das auch tun möchte. Bitte betet für eine Gelegenheit, die von Jesus geführt ist. Wenn ich so durchzähle, sind es etwa ein Drittel der Leute, die Jesus noch annehmen könnten. Bin gespannt, was Gott vorhat. Vierter Tag, 7.50 Uhr. Beim vom Himmel hören hatten wir viel Kundschaft. Und Gott hat wieder stark gewirkt. Nebenbei unterhalten sich immer wieder irgendwo Teilnehmer oder Betreuer über den Glauben und die Mischung aus G-Lightbar und anderen Kids erweist sich als absolut segensreich. 15.08 Uhr. Eben hat noch jemand Jesus sein Leben gegeben. Vorhin habe ich beobachtet, wie ein Teilnehmer einem Betreuer von Jesus erzählt hat und ein anderer Betreuer einem Teilnehmer. Wir erleben Gottes Gegenwart und haben kaum Pause, weil so viele zum Beten und vom Himmel hören kommen. 5. Tag, 15.28 Uhr. Jetzt hat noch einer sein Leben Jesus gegeben. Diesmal einer von uns Betreuern. Und er möchte sich heute Abend im Meer taufen lassen. Es kann sein, dass wir heute Abend drei Taufen haben. Denn zwei Teilnehmer, die schon länger an Jesus glauben, möchten das auch. Sie haben heute Nachmittag Zeit mit Gott, um die Entscheidung zu überdenken. Und wir haben mit allen intensive Gespräche geführt. Bitte betet um Schutz, aber auch um die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt. Wir wollen da ganz im Willen Gottes handeln. 21.44 Uhr von Karin. Juhu! Zwei Personen haben sich gerade im Meer taufen lassen. Jesus ist so gut. 23.11 Uhr von Susi. Einer überlegt, ob er auch sein Leben Jesus gibt. Zwei weitere wollen sich in Aachen taufen lassen. Wir haben danach Lobpreis am Strand gemacht. Die Zeit hier ist so intensiv und kostbar. Bitte betet für unsere frischen Christen, dass sie Jesus in ihren Alltag mitnehmen. Heute Abend sind einige Tränen geflossen. Ich habe den Eindruck, dass vieles aufbricht und Gott an Einzelnen arbeitet. Es ist schön, euch Beter im Hintergrund zu haben. Ihr habt einen großen Anteil daran. Sechster Tag, 17.27 Uhr. Heute Morgen hatten wir nochmal Kundschaft, die zum Beten kam. Frisch bekehrte bzw. getaufte Jungs, die direkt von Gott weitererzählt haben und einen 16-Jährigen aus der Nachbargruppe mitbrachten. Er möchte von Drogen frei werden und wir durften für ihn beten. Er fand Beten zwar komisch, aber er hat sich darauf eingelassen. Bitte betet für ihn, dass Jesus an ihm ein Wunder tut. Unsere Jungs haben ihm gesagt, dass er Jesus sein Leben geben soll und in eine Kirche gehen soll, wenn er nach Hause kommt. Manchmal habe ich das Gefühl, ich träume das alles, habe sowas noch nie erlebt. Siebter Tag, 1.34 Uhr nachts, das ist die Busfahrt. Weil der Bus bis auf den letzten Platz besetzt ist, müssen wir uns irgendwie sortieren, um ein bisschen schlafen zu können. Ich nutze die Zeit, um Jesus Danke zu sagen. Was für eine Woche liegt da hinter uns? Es waren ausgerechnet solche mit Drogenkarriere oder anderen Problemen, die Jesus da zu sich gerufen hat. Bitte betet, dass keiner im Alltag rückfällig wird. Und dass wir die Kids gut weiter begleiten können. Da kommt jetzt echt was Neues auf uns zu. Hoffentlich vergessen sie Jesus nicht im Alltag. 7.59 Uhr von Karin. Ihr Lieben, vielen Dank für so viele aufbauende Worte. Wir sind so begeistert von Gottes Wirken und dieser Woche. Das war nur ein ganz kleiner Ausschnitt von den vielen Nachrichten und wir sind von unseren Betern sehr ermutigt worden in der Zeit. Die haben geschrieben, wir sind stolz auf euch, macht weiter so, Gott ist mit euch. Das hat gut getan. Aber wie ist das dazu gekommen? Wir waren ein gemeinsamer Hotspot und Gott hat gewirkt. Wir haben nur Gottes Gegenwart ausgestrahlt. Alles andere hat er gemacht. Vor ein paar Jahren war ich an einem absoluten Tiefpunkt und in meinem geistlichen Leben war es Winter. Ich hatte das Gefühl, auf ganzer Linie gescheitert zu sein. Es sind so die Momente, wo man keine hohe Meinung mehr von sich hat. Und in denen man sich so klein fühlt, dass man vom Teppichrand springen könnte. Ich war weder erfolgreich noch leistungsfähig. Und ich habe auch keine Früchte gesehen. Aber ich wollte an Jesus dranbleiben, weil alles andere hätte auch zu viel Energie gekostet. Und deshalb bin ich zum Beten in den kleinen Raum über der G-Light Bar gegangen. Und nach durfte ich erleben, wie langsam Frühling wurde. Und dann Sommer. Und auf einmal war die Frucht da. Und interessanterweise hatte Gott Claudia und Roland zur gleichen Zeit auch vorbereitet. Auch die waren durch eine Schule der Zerbrochenheit gegangen. Und jetzt baut Gott auf unserer Zerbrochenheit etwas Neues auf. Und wir staunen darüber. Wir staunen darüber, wie Gott uns im Jugendbereich als Team zusammenstellt. Wir staunen über die Gebetsbewegung, die Gott ins Leben gerufen hat in unserer Gemeinde. Wir staunen über die vielen Jugendlichen und mittlerweile sogar Eltern, die einfach aus der Nachbarschaft kommen und die mitmachen und auch von Gott berührt werden. Meine Erfahrung in den letzten Jahren ist, dass wir nur zusammen stark sind. Der Feind hat immer wieder Menschen auseinandergebracht, weil der Feind weiß, dass Gemeinde dann an Kraft gewinnt, wenn sie zusammenhält. Die Zukunft der Gemeinde liegt nicht in ein paar wenigen Einzelkämpfern. Die Zukunft der Gemeinde liegt nicht darin, möglichst erfolgreich zu sein und alles richtig zu machen. Die Zukunft der Gemeinde liegt in starken Teams und in der gegenseitigen Ergänzung. Im Zugeben von Schwächen, in der Ehrlichkeit voreinander. Wir brauchen uns gegenseitig. Und je mehr wir unsere eigene Bedürftigkeit erkennen, umso besser können wir uns gegenseitig unterstützen. Echt sein, ehrlich sein, das ist das Salz in der Suppe. Das würzt unser Miteinander. Ein kleines Licht wirkt schon ganz viel. Aber wie viel mehr leuchtet eine ganze Gruppe von entschlossenen Menschen, die sich bewusst dafür entschieden hat, den persönlichen Erfolg hinten anzustellen und sich an andere zu verschenken. Und ich wünsche mir, dass Jesus uns den Mut gibt, aus der Komfortzone rauszugehen. Ich wünsche mir, dass er unser Leben fruchtbar macht. Nicht nur als Einzelne, auch als Gemeinde. Damit wir Salz und Licht in unserer Umgebung sind. Vielleicht ist der ein oder andere heute Morgen da, der sagt, ich wünsche mir das auch. Ich wünsche mir dieses Ausstrahlen, dieses einfach Dasein und dass Jesus wirkt. Ich wünsche mir diese Frucht und ich möchte näher an Jesus dran sein. Ich möchte ein Hotspot sein. Wenn jetzt der ein oder andere merkt, das Herz schlägt und er wünscht sich das, dann kannst du das im Abendmahl Jesus selber sagen. Wir werden jetzt im Anschluss noch Abendmahl haben. Elke wird das mit uns machen und eine Möglichkeit ist es, Jesus das im Abendmahl zu sagen. Ich möchte in meinem Leben mehr Früchte sehen. Ich möchte das ausstrahlen und ich möchte, dass Jesus durch mich zu anderen Menschen sprechen kann. Ich bete jetzt noch dafür. Jesus, ich bitte dich, um dein Wirken im Leben von denjenigen, die dieses Herzklopfen haben, die sich das wünschen von ganzem Herzen. Und ich bitte dich um eine Begegnung mit dir und eine Veränderung und dass du Frucht schaffst und dass du Menschen zu Hotspots in ihrer Umgebung machst. Dass du uns zu Salz und Licht werden lässt. Amen.